Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Gesund leben in Bewegung. Wie geht gesund leben in Bewegung in den nächsten Jahren? Wie wird sich der Verkehr entwickeln? Was genau stellt man sich unter Verkehrswende vor, wenn es nach den Gedanken oder Plänen des ACE, des Automobilclubs Europa geht? Ich habe heute drei Gäste bei mir im Gespräch. Und zwar beginnen wir ganz vorne. Den Bundesvorsitzenden Stefan Heimlich. Hallo, Herr Heimlich. Schön, Danke. Dass Sie hergekommen sind.
Danke, dass ich hier sein darf.
Dass Sie einen Umweg gemacht haben, vor allen Dingen. Sie haben jetzt eine Versammlung
in Rodenbach.
In Rodenbach, ne? Das ist die Kreismitgliederversammlung.
Sie Mitgliederversammlung des Kreises.
Sehr schön. Prima.
Main-Kinzig und Wedau.
Der Experte, der neben mir spricht, ACE-Experte, der ist meinen Hörern und Zuschauern ja schon eine ganze Weile bekannt. Anton Hoffmann, Pressesprecher des ACE-Kreises Main-Kinzig-Wetterau. Doppelkreis. Wir haben auch immer viel zu tun. Und hängen richtig in der
Materie. Wir möchten immer die Öffentlichkeit über aktuelle Themen informieren. Und dafür danke an Sie auch für die Publikation der Vergangenheit.
Gerne, gerne. Im Hintergrund mit der Kamera und der weiteren Pressearbeit beschäftigt Hermann Stiegler, der ACE-Kreisvorsitzende Main-Kinzig-Wetterau. Hallo.
Hallo.
Gut, wir haben uns ein paar Themen vorher herausgesucht, auf die wir so ein bisschen eingehen wollen, die auch dann thematisch so ein bisschen sortiert, nach überregional, nach regional. Wir beginnen am besten mal mit dem großen Ganzen, mit den täglichen Verkehrsströmen, gerade hier in der Metropolregion Main-Kinzig, aber Quatsch, Rhein-Main, nicht nur Main-Kinzig. Was kommt denn da auf uns zu? Wo können wir denn da noch ein bisschen anfangen, dass es da nicht jeden Morgen so diese ewig langen Staus gibt? Wenn man jetzt, wir sind ja in der Pendlerregion, wenn man von Bad Orb, Wächtersbach, Bad Soden, egal, Richtung Frankfurt fährt, da kann es ja schon mal passieren, dass man auch 2 Stunden braucht, bis man dann irgendwo am Arbeitsplatz ist. Ich habe das selbst lange noch erlebt. Was wären denn so Ihre Vorstellungen, was sich da in Zukunft ändern könnte?
Na, ich würde es nicht ändern könnte. Das hört sich so voluntaristisch an. Ich würde eher sagen, was ich ändern müsste. Mhm. Was wir derzeit erleben, ist die Fixierung ausschließlich auf das Auto. Da hat man die Straßen gebaut und jeder weiß, wer Straßen baut, wird Autoverkehr ernten. Umgekehrt gilt das aber auch. Wer ÖPNV ausbaut, wird Fahrgäste ernten. Wer Radverkehr ausbaut, also Radwege ausbaut, wird Radverkehr ernten. Und wer gute Fußgängerwege baut oder Fußgängerzonen baut, wie die Zeil in Frankfurt, wird auf einmal, oh Wunder, Fußgänger ernten. Also das ist eine alte Weisheit in der Verkehrswissenschaft. Das ist seit Jahrzehnten alles bekannt. Und was wir brauchen, ist einen neuen Verkehrsmix. Nämlich, wenn alle mit dem Auto fahren, und das tut momentan die Mehrheit, dann steht man 2 Stunden im Stau für kurze Entfernung.
Der Stand 50 Kilometer ist ja eigentlich nur eine kurze Entfernung. Also jetzt mit einem Nahverkehrszug oder mit der Bahn ist das ja relativ schnell passiert. Mit dem Auto kann es halt schon eine Ewigkeit
dauern. Es kann auch mit der Eisenbahn lange dauern.
Nicht momentan.
Wissen Sie, ich habe schon als Student, hatte ich mich gefreut, und das ist schon ein paar Tage her, wie man meinen Haarschopf erkennen lassen kann, als damals der damalige Bahnchef gesagt hat, wir führen Intercity-Verkehre ein. Nicht Intercity-Express, sondern nur Intercity-Verkehre ein. Mhm. Und ich meine, das war der Dürr gewesen, der damals gesagt hat, jede Stadt innerhalb von einer in jeder Stunde. Das war sein Plan damals. Und das habe ich als Student...
Entschuldigung, wann war das denn? Dürr kann ich mich daran erinnern, aber...
Anfang der 90er Jahre.
Nee.
86
das,
schon.
Das war Mitte der 80er Jahre.
Mitte der 80er Jahre.
Ich will mich mal outen. Ich habe 84 mein erstes Semester gemacht. Also von daher, war das Mitte der 80er Jahre und das hat mich gefreut, weil als
ich jemand... Ich 84. Sehr schön.
Sind wir schon mal beieinander. Hm. Und als wir damals angefangen haben zu studieren und auch sich ein bisschen engagiert hat, fand ich das gut, weil ich halt dann halt jetzt jede Stunde eine Zugverbindung von meiner Universitätsstadt Göttingen in Nord-Süd-Richtung oder auch in Ost-West-Richtung über Hannover oder über Frankfurt. Und dann konnte ich das ideal nutzen. Der Vorteil damals war, damals hat es sogar funktioniert.
Also ich hatte damals, Anfang der 80er war ich in Hannover stationiert, Bundeswehrzeit. Und ich kann mich bestens an diese ganzen Eisenbahnfahrten erinnern. Also die Verzögerung, die wir damals hatten, weil wir uns immer furchtbar aufgeregt hatten in den Bundeswehr.
Da wären wir heute zufrieden mit.
Da wären wir zufrieden mit.
Sag ich doch, es hat funktioniert.
Da würden wir heute feiern wahrscheinlich.
Ja, ja, klar.
Damals haben wir geflucht wie die Rohrspatzen.
So, und, aber das führt uns genau zu Ihrer Eingangsfrage hin. Sie sagen, ja, 2 Stunden im Auto, aber man könnte eigentlich fahrplanmäßig ausgewiesen in einer Stunde vielleicht mit dem Regionalexpress, mit der S-Bahn oder mit dem Regio halt fahren. Ja, aber wenn es nicht zuverlässig ist, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass der Zug fährt, dass die Anschlüsse funktionieren und ich relativ zuverlässig dann auch in Time, also nach Fahrplan, auch ankomme, weil ich habe ja ein Arbeitsverhältnis. Ich muss vielleicht zu einer bestimmten Zeit da sein, meine Schicht anfangen.
Oder das Studium,
wie bei mir da ist. Ja, ist ja auch Arbeit.
Ja, genau.
Dann nützt das Ganze halt nichts mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und deswegen, es kommt auf die Zuverlässigkeit an, aber insgesamt, das war Ihre Eingangsfrage, wir brauchen einen anderen Verkehrsmix, wir brauchen das Auto, wir brauchen den öffentlichen Nahverkehr, wir brauchen aber auch das Fahrrad und auch für Dinge, die zu Fuß erledigen kann. Und man muss insofern, damit dieser Verkehrsmix gelingt, muss ich den Verkehr ganzheitlich integriert betrachten. Und das ist das, was der ACE, der Autoclub Europa, auch tatsächlich macht.
Jetzt muss ich noch ganz kurz einschieben. Also wir machen hier keine Werbeveranstaltung für den ACE. Das ist also nicht bezahlte Werbung. Damit das auch ganz klar betont wird, es ist keine Werbeveranstaltung. Wir unterhalten uns jetzt hier rein thematisch über das Thema, dass Sie vom ACE sind. Haben wir ja verstanden. Ich muss es nur betonen, weil sonst kann mir das nachher falsch ausgelegt werden.
Alles gut.
Okay.
Ich bin ein anerkannter Verkehrsexperte, werde bei Anhörungen gehört und jeder weiß, wo ich herkomme.
Gut. Ja, Ihr Name war mir vorher auch schon ein Begriff. Also, ACE heißt ja Automobilclub.
Nein.
Auto?
Autoclub.
Autoclub. Sie haben jetzt immer, Sie schreiben bei den Pressemitteilungen auch immer dann dazu, Ihr Mobilitätsbegleiter. Genau, das heißt, hat ja im Endeffekt schon diese ja auch so eine interne Wendung, also rein weg vom reinen Auto. Ne? Das, was Sie jetzt auch sagen, wir brauchen ein bunteres Bild auf den Straßen und neben den Straßen und so weiter. Also von daher, ich muss mich da auch erst so muss erst drüber nachdenken mit der Mobilität, weil Sie auch von vornherein bei allen Gesprächen, die wir vorher schon hatten, auch immer Richtung Fahrrad und Eisenbahn, Sie als alte Eisenbahn natürlich ganz klar geschielt haben. Ja. Und das hat alles schon sehr überzeugt.
Ich denke, das ist einfach so mal ein Informationsvorsprung durch den Stefan und durch die Wahl der Delegierten, dass ich auch einer der Sprecher für die Hauptversammlung bin. Und da gibt's Anträge dazu. Und der Antrag bringt uns genau auf diesen Weg, nämlich mit diesem Begriff. Und jetzt will ich bitten, dass der Stefan den Antrag, der ja auch vom Vorstand mit stark unterstützt wurde, nochmal im Einzelnen formuliert. Aber wir werden den zur Abstimmung stellen und mit Sicherheit eine Mehrheit dafür gewinnen, nicht nur aufs Auto uns zu beschränken.
Nein, wir haben nämlich schon 2018, also vor 5 Jahren angefangen. Mhm. Das, was man von einem Autoclub erwartet, nämlich eine Unfall- und Pannenhilfe zu haben, ausgeweitet 2018 auf das Fahrrad. Das heißt, wenn Sie in Europa von Lappland bis Sizilien, von der Algarve bis in die Ukraine unterwegs sind, geografisch Europa, nicht Europäische Union, unterwegs sind mit dem Auto, dem Fahrrad, dem Camper, dem Motorrad, wie auch immer. Wir sind dabei, deswegen wir begleiten Sie, wir bevormunden Sie nicht, deswegen setzen wir uns auch für die Verkehrswende ein, nicht aber in Abgrenzung zur Mobilitätswende. Und deswegen heißen wir und bestreben das jetzt an, auf der diesjährigen Hauptversammlung als Europas Mobilitätsbegleiter aufzutreten, weil unser Geltungsbereich, unser Leistungsbereich, wo Sie auf uns zählen können, ist Europa. Das haben die Gründungsväter 1965 uns mitgegeben. Und deswegen begleiten wir Sie in die Mobilität der Zukunft, wo auch immer Sie und wie auch immer Sie unterwegs sind.
Gut, wie genau stellen Sie sich das denn vor? Was könnte man denn an den Pendlerströmen ändern? Was muss ich denn zum Beispiel bei der Bahn ändern? Muss ich da überhaupt was ändern? Oder ist es unterm Strich nur eine Gewöhnungsfrage, dass wir sagen, okay, 2 Stunden müssen wir halt einplanen. Können wir vielleicht mehr lesen oder mehr Musik hören, Podcast?
Ja, Podcast könnte man hören. Hier komme ich wieder auf das Thema Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit heißt ja nicht unbedingt etwas mit Fahrplänen. Mhm. Zuverlässigkeit heißt auch eine funktionierende Datenverbindung, dass ich in Ruhe telefonieren kann, aber auch mit meinem Laptop arbeiten oder halt auch einen Podcast hören kann. Und diese Zuverlässigkeit muss auch gegeben sein. Dann relativieren sich auch Fahrzeiten. Wenn ich die Zeit nutzen kann, auch zum Schlafen, das gehört auch dazu. Man ist ja irgendwann mal ermattet von der Arbeit oder weil man Frühschicht hat, auf dem Weg zur Arbeit sagt, mache ich noch mal ein kleines Nickerchen. Wenn ich all diese Sachen, Zuverlässigkeit habe, dann kann ich auf andere Verkehrsmittel zurückgreifen. Wenn die Zuverlässigkeit nicht gegeben hat, bleibt nur das Auto, weil das Auto eine unschlagbare Kerneigenschaft hat. Es ist eine Universalwaffe, um das mal so kriegerisch auszusprechen, ist es ein Universal-Einsatzmittel für jegliche Art der Mobilität. Ich kann einkaufen, ich kann zur Arbeit fahren, ich kann zu meinem Sportverein fahren, ich kann in Urlaub fahren, ich kann einen Wochenendausflug machen, ich kann meine Familie besuchen, die vielleicht irgendwo anders in der Republik wohnt. Das kann ich alles spontan machen. Muss mich an keine Fahrpläne halten, ich muss nicht auf Anschlüsse achten und ähnliches mehr. Will ich also verlagern, und gerade in Ballungsräumen wie hier Rhein-Main, über die wir uns ja gerade unterhalten, dann brauche ich diesen Mix, weil wenn alle mit dem Auto fahren, dann passiert sogar das, was ich heute erlebe, noch stärker. Ich müsste noch mehr Straßen bauen, da stehen aber Häuser, da stehen aber Gewerbegebiete. Was soll ich tun?
Die können doch weg.
Ja, dann brauche ich auch keine Pendlermobilität mehr, völlig klar.
Woran hapert es denn Ihrer Ansicht nach bei den öffentlichen Verkehrsmitteln am meisten? Warum sind die momentan so unzuverlässig? Warum haben die so einen schlechten Ruf?
Also der größte Punkt bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ist schlicht und ergreifend die Finanzierung. Und das zweite große Mittel sind strukturelle Probleme, es ist die Kleinstaaterei. Wir sind in Hessen schon einen Schritt weiter. Der Punkt ist, wir sind in Hessen einen Schritt weiter, weil wir nur 2 Verkehrsverbünde haben, Nordhessen und Rhein-Main. Ein bisschen ist in einem Zipfel da unten im Südwesten noch der Rhein-Neckar-Verbund, aber das ist eine vernachlässigbare Größe. Sowas wird es immer gehen. Aber eigentlich unser Credo als ACE ist ein Bundesland, ein Verkehrsverbund. Weil die Mittel, jetzt kreuzt sich das mit den Finanzen, die ich gerade gesagt habe, die Mittel kommen vom Bund. Die Zuständigkeit liegt bei den Ländern, die ausführenden Organe sind die Kommunen. Föderalismus ist da nicht glücklich und nicht hilfreich, weil jeder spricht mit und jeder sagt, ich muss an meiner Milchkanne auch eine Haltestelle haben. Es wird aber zu viel Geld versickert in diesen Strukturen, dass ich überall diese Kleinstaaterei habe. Ich komme aus einem Bundesland seit 2014, Baden-Württemberg, riesiges Flächenland, 26 Verkehrsverbünde. Wissen Sie, was das für ein Wasserkopf ist, der finanziert werden muss? Und das kommt nicht an Verkehrsleistungen für die Bürgerinnen und Bürger an.
Ich würde gerne zu dem Mixen und so, zu der Entlastung vom Garten. Wir haben ja jetzt schon ich nenne es wirklich positive Situation, dass an vielen Bahnhöfen zwischen Sinntal und Maintal Park-and-Ride-Plätze eingerichtet sind und dass viele sich eigentlich den Stress der Innenstadt Frankfurt oder wer auch in Hanau eigentlich ersparen wollen und den erste Etappe mit dem Auto machen und im zweiten dann den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Und jetzt kommt das berühmte Aber. Das Drama war, wir haben ja dieses Jahr, und Sie haben auch berichtet, die Park-and-Ride-Plätze untersucht und eines der katastrophalsten Ergebnisse der Republik, mit einer Ausnahme Langenzellbold, dazu werde ich irgendwann vielleicht später noch was einblenden können. Was ich aber ausdrücken will, ist, ich bin ein großer Befürworter, dass an diesen Park-and-Ride-Plätzen mittlerweile das Aufkommen wahrscheinlich so hoch wäre, dass ich es lohnen würde, auch für Investoren, Parkhäuser hinzustellen, damit die Leute umsteigen können und dann verlässlich pünktlich in die Innenstadt kämen.
Stimmt, warum gibt es das eigentlich nicht?
Ja, da gucke ich mal über die Landesgrenze hinweg. Ich bin begeistert von Aschaffenburg. Ich saß damals noch in einem Bezirkspersonaler der Direktion Nürnberg. Da haben wir Aschaffenburg als großen Rangierbahnhof ausgebaut. Kein Mensch ist mehr interessiert an Aschaffenburg Rangierbahnhof. Die Gleise sind stillgelegt. Rundherum sind 4 Riesenbau Parkhäuser von privaten Bauunternehmen lukrativ gebaut worden. Die haben bessere Einnahmen wie Mietshäuser, weil die haben keine Nomaden, die Auto kommen und gehen wieder.
Ah, okay.
So, und diese Kombination, das will ich jetzt einfach mal sagen, und vielleicht können wir da gleich auch nochmal zu einer örtlichen Lokalität.
Vielleicht können wir nochmal ganz kurz weitermachen. Ja. Mit dieser Kleinstaaterei. Ja, wenn das jetzt so riesen Unterschiede gibt, die werden sich doch alle wehren, diese ganzen Verkehrsregeln. Ja, die werden sich mit Händen und Füßen wehren, ja, dass die da zusammengelegt werden, oder ja, dann fallen ja einige von den Stellen weg und dann.
Chefs fallen weg, weniger Häuptlinge, mehr Indianer.
Wer denn letztendlich zuständig? Wer macht sich denn dann nach hinten raus so die Finger so ein bisschen schmutzig und unbeliebt bei den Leuten? Muss das vom Bund kommen? Oder ist das alles wieder Ländersache? Oder sagt der Bund, was die Länder dann zu machen haben?
Also es ist Ländersache. Seit 1994 ist das Sache der Länder, die das wiederum selbst delegiert haben auf die kommunale Ebene. So, aber die Stellschraube sind die Länder. Die müssen das initiieren und auf die Wege bringen, und sie werden natürlich auf Widerstand auf der kommunalen Ebene arbeiten, weil jeder Landrat, jeder Oberbürgermeister wird sagen, es ist mein Vorgarten und in meinem Vorgarten regiere ich, weil ich bin von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt und die Landesregierung ist da in Wiesbaden, die ist weit weg. Und das Gleiche ist dann auf der Bundesebene, dass sie sagen, die hockt in Berlin, die ist noch weiter weg. Das ist sozusagen Mikado-Spiel und deswegen bewegt sich da nichts. Aber wir müssen an diesen Strukturen ran, weil nur so werden wir auch letztlich eine Beschleunigung bekommen. Das ist das zweite nächste Thema. Wenn wir im öffentlichen Verkehr, aber auch generell in der Verkehrsinfrastruktur, auch beim Straßenbau, bei Brücken, Planungszeiträume von 15 bis 20 Jahre haben, die dann auch auf veralteten Verkehrsflussdaten berühren, wo dann Verkehrswege hinausgebaut werden müssen, weil die Verkehrsströme sich in diesen Zeiten auch geändert haben. Preise haben sich geändert. Ja, dann werde ich nicht funktionierendes System hinbekommen, dass die Menschen mobil sein können. Und ich möchte, dass die Menschen ihre Bedürfnisse nach Mobilität ausleben können, weil ohne Mobilität keine Teilhabe an der Gesellschaft.
Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Studium. Zur Zeit des Studiums, wie viele Verkehrsverbünde gab es denn damals? Waren das mehr oder weniger?
Das dürften weniger gewesen sein.
Also weniger Verkehrsverbünde?
Als heute.
Pünktlichere Bahn als heute. Das mehr Verkehrsverbünde?
Ja.
Und gibt's ja, ich vermute mal nur, das ist ja ein kleiner, irgendwie hängt das vielleicht zusammen.
Nein, das hängt leider, das kann man so nicht kausal zusammenhängen, weil auch damals wurde ja schon viel in den ÖPNV investiert und auch organisiert von der kommunalen Ebene. Aber die Finanzierung hing zentral in Berlin und nicht bei den Ländern. Und der Bund war auch für den ÖPNV zuständig. Das ist dieses berühmte Personenbeförderungsgesetz, was 1993 geändert wurde und zum 01.01.94 mit der Rechtsformumwandlung der Deutschen Bundesbahn in der Fusion mit der Deutschen Reichsbahn zur Deutschen Bahn AG zum 01.01.94 in Kraft getreten ist. Und das war das Übel. Hinzu kam, Entschuldigung, lass mich das aus der Geschichte, die wir beide ja live erlebt haben, dann noch erzählen. Zeitgleich gab es ja damals den Rechtsrahmen auf der europäischen Ebene, dass man Wettbewerb in diesem ÖPNV einführen wollte, was eine Totgeburt war, weil damit wurden gewachsene Strukturen zerschlagen. Und das auch integriert zu denken. Da wurde gesagt, okay, das ist die Planungsebene, das ist die Finanzierungsebene und das ist die operative Erbringungsebene. Dieses Drei-Stufen-Modell war damals in aller Munde Anfang und Mitte der 90er Jahre und das wurde dann auch umgesetzt. Das erleben wir hier in Hessen auch. Überlegen Sie sich mal, wie viele Akteure wir hier im Rhein-Main-Verkehrsverbund haben. Wir haben die Stadt Frankfurt und auch die anderen Kommunen als Aufgabenträger. Die haben sich zusammengeschlossen nach dem hessischen ÖPNV-Gesetz in sogenannte lokale Nahverkehrsgesellschaften. Zweite Ebene. Dann hat die Stadt Frankfurt gesagt, oh, ich brauche noch meine eigene Steuerungsebene, hat die Traffic gegründet. Dritte Ebene. Dann hat die Stadt Frankfurt aber heute noch die Stadtwerke und eine VGF, also die operative Ebene, die tatsächlich fahren. Die vierte Ebene. Und jetzt haben wir noch einen vergessen. Einen haben wir noch vergessen, den Rhein-Main-Verkehrsverbund. Das heißt, ich habe in diesem Bereich, über den wir gerade reden, hier den Rhein-Main-Bereich, 5 Stakeholder, 5 Ebenen. Und das Geld, was vom Bund kommt und unten beim Fahrgast ankommen soll in Verkehrsleistung, geht durch 5 Hände. Meinen Sie ernsthaft, es wird jeweils 100% davon Geld weitergereicht? Ich glaub's nicht.
Ja, ist das ein klarer Ausfluss auch, das wollen viele nicht hören, des Einigungsvertrages, in dem das eben festgelegt wurde. diese Geschichte und das Ergebnis davon ist eben gerade aufgezählt worden, dass man also mehr oder minder Riesenadministrationen auf Deutschland ausgefahren hat. Ich sage jetzt mal spaßhalber und meins ernst, wir bräuchten kein, wir gehen noch einen Schritt weiter, die 49 könnte man sich fast schenken, wenn man alle Automaten, alle das Personal abschafft und nur noch Lokführer und Zugbegleiter und Werkstattpersonal hat, das alles fährt und jede und zu jeder Stunde oder zu jeden halben Stunde der Zug abfährt. Wer das Geld gespart, das hat mir mal ein oberster Eisenbahner anvertraut, den hätte sie fast seines Jobs beraubt, weil wie er auf solche verrückte Ideen kommen könnte. Und Beispiele haben wir. Ich war das letzte Wochenende in Luxemburg. Ja. In Luxemburg zahlt weder der Einheimische noch der Gast, der da ist, einen Cent für die Straßenbahn. Die fährt minutiös, funktioniert es wunderbar. Neueste Modelle aus Spanien, eine herzerfrischende Freude, mit solchen Zügen sauber, pünktlich durch die Gegend zu fahren. Also natürlich will ich jetzt Luxemburg nicht mit Deutschland vergleichen, aber im proportionalen, jetzt sage ich mal, Einkommen oder Bruttosozialprodukt des Landes, könnte man eine solche Rechnung schon einmal machen. Aber da traut sich natürlich keiner dran, weil genau diese alten 188 Länder von 1800 sowieso immer noch gepflegt wird. Ja. Und das war jetzt der Punkt, vielleicht, dass wir dann trotzdem nochmal zu der Verknüpfung kommen mit dem Mix. Können wir den Punkt, glaube ich, gleich mal dazwischen schieben. Wir sind ja bei Ihnen in Bad Orb und da gibt es ja auch seit längerer Zeit Initiativen, ich nenne es jetzt mal als Alteisenbahner positiv, nämlich Bad Orb wieder, jetzt sage ich ganz flott, an die Welt mit der Schiene anzuschließen. Denn jetzt haben wir unseren Dampfer, der zwar schön ist im Sommer über, aber nicht für die normale Bevölkerung da ist. Und der normalen Bevölkerung wäre es eine Hilfe von Bad Orb, eine durchgehende Verbindung nach Frankfurt, Frankfurt Süd. Das müsste nicht gleich der Hauptbahnhof sein, weil da drängeln viel zu viele. Da kommt Vias und kommt die Odenwaldbahn und kommt die höchste Kreisbahn und was alles da mit dabei ist. Aber allein das würde auch der Bevölkerung, und da erkennen wir uns mal als Automobilclub Europa, dazu, dass wir auch an den Arbeitnehmer dabei denken. Die 49 Euro ist für ihn ein Brutto im Jahr von 3.000 Euro. Kein zweites Fahrzeug. Und umweltfreundlich. Denn das Ziel der Bundesregierung ist ja eigentlich auch umweltfreundlich in der Verkehrspolitik geworden. Aber da müssen wir natürlich Ergebnisse und Entscheidungen nochmal dazu treffen.
Also das mit der kleinen Bahn, die wir hier von Bad Orb aus früher nach Wächtersbach hatten, also ich habe sie selbst jahrelang mit benutzen dürfen, weil ich halt drüben in Wächtersbach aus der Schule gegangen bin. Und da hatten wir das selbst für diese paar Kilometer nach Wächtersbach rüber, hatten wir dann schon. Also, dass wir zwei Stunden warten mussten, bis die Bimmel dann wieder gefahren ist, das war halt bei uns die Bimmel, das war so vormittags normal. Aber es hatte einen riesigen großen Vorteil, also auch gerade für den Tourismusstandort, weil sie tauchen in den Plänen der Bundesbahn nicht mehr auf, seitdem diese Bahn durchgestrichen worden ist. Und für die Pendler ist es natürlich auch ein Riesenunterschied, ob die jetzt in Orb, ja gut, jetzt mit dem Bus können sie natürlich auch fahren, aber das ist natürlich was anderes.
Viel langsamer.
Ja gut, ich möchte es nicht vergleichen mit der Bahn, die wir damals hatten. Das war wirklich, da hätten auch nebenher gehen können oder mit dem Fahrrad fahren können, da hätten sie vielleicht einen Zeitgewinn gehabt auf derselben Strecke, aber
ich will auch keine Reklame zu dem mittlerweile 320 Nahverkehrsunternehmen, die es in Deutschland gibt, gegenüber der Bahn. Und ich sage das ganz offen, wenn mich immer einer anspricht, die Bundesbahn, dann weiß ich, der ist geistig stehen geblieben 1994. Danach gibt's die Bundesbahn nicht mehr, da erkennt man. Und die Länder, das hat Stefan Heimlich gerade eben gesagt, die haben die sogenannte Fremdwort Plafondierung, sprich Deckelung des Volumens im Bund. Und dann geht das Weiterreichen nach unten. Und dann sage ich jetzt mal was Zynisches. Da passiert leider Gottes systematisch fast wie in der Asylpolitik das Gleiche oder in der Migrationspolitik. Zwischendrin bleibt viel hängen.
Aber hinzu kommt halt auch, wir erleben jetzt die Auswirkungen von einer Schröder-Mederumschen Philosophie der Privatisierung der Deutschen Bahn, dem Gang an die Börse, die damals Anfang der 2000er Jahre gemacht wird. Die Deutsche Bahn ist ein sehr träges Verkehrsmittel. Eine Lok fährt nochmal 15 Jahre, also 5 bis 10 Jahre genau, damit man sich auch in dem Podcast hier versteht. Das wirkt sich später aus. Ich kann mich noch sehr lebhaft daran erinnern, dass damals Medon ein Programm rausgehauen hat, 5000 Weichen werden aus dem Netz entnommen. Die fehlen uns heute, damit langsame Regiobahnen, langsame Güterbahnen an der Seite parken können, während der Intercity Express durchfährt. Wir erleben heute, die Knoten sind überlaufen. Köln, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Leipzig, München, wo praktisch die schnellen Trassen, die wenigen, die wir in Deutschland haben, münden im Regionalverkehr und dann kommt der ganze Plan durcheinander, weil die langsame S-Bahn, wir haben ein gemischtes Verkehrssystem auf der Schiene, die langsame S-Bahn blockiert den Bahnsteig, wo eigentlich die S-Bahn sein sollte, wo eigentlich der ICE oder der Regio sein sollte. Dann die Zubringergleise, die sind ja rausgenommen worden, hatte ich gerade erzählt. Dann ist nichts investiert worden in die Infrastruktur und deswegen ist sie marode. Früher gab es Wartung, Instandhaltung, vorauseilende Instandhaltung. Man hat geprüft, hält's noch oder muss ich's wechseln? Ist aus Kostengründen alles rausgenommen worden aus Medon, weil man musste ja die Bahn fit machen für den Börsengang. Die Auswirkungen erleben wir 20 Jahre später und genau jetzt.
Auch da gibt es für uns jetzt ein konkretes Beispiel wieder. Der Ausbau der Fernstrecke Frankfurt-Hanau-Fulda. Mhm. Wenn die Konzeption so, wie sie geplant ist, und natürlich gibt es da und dort noch kleine Widerstände mit der Variante 4, dann würde eigentlich dem Ziel, das gerade eben angesprochen wurde, näher gekommen werden. Nämlich, was ich sehr begrüße, die Nahverkehrsgleise nach außen zu legen, die Fernverkehrsgleise in die Mitte zum schnellen Fahren zu nutzen, würde einen zweiten Effekt noch hervorheben, dass die Bahnhöfe endlich, die die miserabelsten sind zwischen den Orten, die ich gerade genannt habe, nämlich nicht behindertengerecht, der Autoverkehr, die Städte, die Kommunen haben alles hergerichtet, dass die Ströme auf die Schiene zukommen und die Schiene verhindert letztlich, dass die Massen dann auch günstig umsteigen können, denn bitte mach einen Urlaub oder nimm ein Fahrrad mit, dann erlebst du jeden Tag was auf diesen Bahnhöfen, egal ob das in Schlüchtern ist, bis nach Hanau, endlich kriegen Hanau nach 150er Gleisanschlüssen auch mal einen Aufzug, dass man in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern den Koffer noch hochschleppen muss, weder eine Rolltreppe noch ein Aufzug da ist, ist an sich, ja, ich will es nicht eine Schande nennen, aber ist ja Anachronismus.
Aber ich möchte gerne den Blick nochmal weiten, weil wir jetzt momentan sehr, sehr lange und ausführlich jetzt momentan über die Eisenbahn reden über den öffentlichen Verkehr. Wir werden nicht zu jedem Anwohner eine richtig gute öffentliche Nahverkehrsanbindung hinbauen können. Das wird nicht gelingen. Von daher hat das Auto seine Berechtigung für die, die es nicht anders machen und wo man es auch aus Kosten-Nutzen-Gründen her gar nicht anders organisieren kann. Die sollen mit dem Auto fahren, keine Frage. Deswegen sprechen wir uns für einen vernünftigen Mix aus, gerade in den Ballungsräumen. Dann sind wir genau bei dem Thema der Pendlerverkehre, der Umsteigepunkte, der Park-and-Ride-Anlagen, dass man den Teil aus der Fläche heraus mit dem Auto fährt, dann gebündelt in die S-Bahn, die Regio, in die Stadt hinein und entsprechend wieder retour, nachmittags, abends wieder zurückkommt. Ich brauche alles. Ich kann nicht mehr den ÖPNV, ist sehr schön. Über die Eisenbahn können wir jetzt auch noch 3 Stunden diskutieren. Aber das Auto hat da seine Berechtigung. Wir dürfen eins nicht vergessen.
Also hier auf dem Land mit Sicherheit. Also, was wollen Sie sonst machen?
Ja, ich will aber für den Land gerade noch eine andere Phalanx aufmachen, nämlich den Radverkehr. Denn der Punkt ist, die meisten Verkehrswege, die Verkehrslängen haben sich erhöht in den letzten Jahren. Sie sind aber in der Regel über 50% der täglichen Verkehrswege sind kleiner als 20 Kilometer. Das bedeutet, wir haben die Elektrifizierung im Radverkehr, 20 Kilometer mit einem E-Bike, das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist aber dann, wenn es Matsch und Schnee gibt, ich lasse den Klimawandel jetzt mal außen vor, wenn es sowieso regnet oder es einem gerade nicht passt, weil man das mit einem Einkauf verbinden will, ja, dann fahre ich mit dem Auto. Aber ich brauche dann eine vernünftige und sichere Radinfrastruktur, damit ich dann sagen kann, heute ist schönes Wetter, ich habe auch heute Lust drauf oder ich will auch was für meine körperliche Fitness tun und ich kriege den Kopf mal freigestrampelt im wahrsten Wortsinne. Dann nutze ich das Fahrrad und dann muss die Möglichkeit gegeben sein, dass ich sicher mein Ziel erreiche. Deswegen beraten wir auch Unternehmen in Sachen ihres Mobilitätsmanagements, dass der Herr Baumgarten dann, wenn er mit dem Fahrrad fährt, einen Spind vorfindet, eine Umkleide vorfindet und eine Dusche vorfindet, so dass er dann auch tatsächlich fit ist für den Arbeitstag.
Meine Mitarbeiter hatten das früher.
Sehr schön. Dann waren Sie Ihrer Zeit voraus.
Ich war meiner Zeit in dem Punkt zumindest voraus. Das fängt aber auch im ganz Kleinen an, sag ich mal, mit den Radwegen. Bad Orb, wenn Sie in Bad Orb reinfahren. Wir haben jetzt das erste Mal diese Überquerung hinten bei der Eisernen Hand. Da ist jetzt eine kleine Ampel nach Jahren vorgeschaltet, ne, mit viel, viel, viel Arbeit und Druck, sag ich mal. Der Radweg nach Orb rein ist ein Abenteuerparcours. Also da müssen Sie mit rechnen, dass Sie auch mal mit dem Traktor oder mit dem Auto um die Wette fahren, weil die da einfach dann die Abkürzung nehmen, weil die dann halt in das Gewerbegebiet hinten stehen. reinkommen. Und oft haben sie halt auch Steine drauf und sie fahren über die Eisenbahngleise. Also es ist schon eine Abenteuerstrecke. Mhm. Und im Winter kann das auch schon mal ein bisschen rutschig werden. Mhm. Ungefährlich, wenn sie da halt dann entsprechend langfahren.
Aber das ist
Biber zum Beispiel. Biber, er hat vor Jahren hinten die Radwege auch eigentlich sehr gut ausgebaut, damals.
Ja.
Und hinter Biber hört es auf einmal auf, wenn sie dann weiter wollen Richtung Flörsbach. Da oben oder Richtung Bayer, dann müssen sie dann sich mit den Autos prügeln.
Genau, aber das ist doch genau der Punkt, wofür wir uns einsetzen. Wir möchten, sind für die Verkehrswende, wir sind für die freie Verkehrsmittelwahl des mündigen Bürgers. Dass der sagt, ich habe heute Lust, das zu machen, dann muss er sich sicher auf eine sichere Verkehrsinfrastruktur verlassen können. Mhm. Bedeutet, wir haben gerade die Diskussion um die Straßenverkehrsgesetz und die Straßenverkehrsordnung, dann muss die einseitige Blick auf das Auto gerade in diesen Zentren ein Stück weit aufgehoben werden zugunsten aller Verkehrsmittel. Das heißt, wir räumen die Straße. Und wir kennen das alle, dass der Schneepflug den Schneehaufen auf den Fußweg kippt. Und was machen dann unsere alternde Bevölkerung mit ihren Hilfsmitteln auf dem Fußweg durch diese Schneeberge? Klammer auf, solange es noch schneit, Klammer zu. Was ist mit den Radwegen? Sie haben es gerade beschrieben. Es kann doch nicht sein, die Straße wird geräumt, der Fußweg und der Fahrradweg nicht. Das geht nicht. Da muss ein Umdenken in den Kommunen stattfinden.
Auch in den Köpfen der Autofahrer, glaube ich. Weil also ich bin eigentlich die ganze Zeit immer sehr viel Rad gefahren, bin auch Radtrainer gewesen mal eine Zeit lang. Mein Eindruck ist, dass die Aggressivität der Autofahrer gegenüber den Radfahrern massiv zugenommen hat.
Nicht nur gegenüber den Radfahrern, die hat auch untereinander zugenommen. Dieses ganze Thema der Pseudo-Wagenrennen an der roten Ampel, zwei Spuren, die machen alle ein kleines 50 Meter, 100 Meter Rennen. Wer ist an der nächsten Ampel der Erste? So. Also diese Aggressivität hat zugenommen und das ist ein Problem der Menge. Wir haben heute 48 Millionen Pkw auf einem Straßennetz, was diesem Ansturm der letzten 30 Jahre nicht mitgewachsen ist. Ich will damit nicht sagen, dass es hätte mitwachsen sollen, weil dann hätten wir die Republik noch mehr zugepflastert. Und irgendwann ist die Grenze jetzt schon erreicht, dass schon die Bodewig-Kommission zu anderen Regierungszeiten schon vor vielen Jahren gesagt hat, das Straßennetz ist weitaus groß genug. Und wir haben auch gar nicht die Gelder für neue Autobahnen, sondern wir müssen sie unterhalten. Das Zusammenbruch Schiersteiner Brücke und viele andere Brücken, A45, jede Brücke kaputt. Die Autobahnen sind am Ende ihrer Lebensdauer angekommen. Mhm. Die Bundesfernstraßen in der Bundesstraßen genau das Gleiche. Und wenn Sie hier in Bad Orb, hatte gerade das Vergnügen, hier reinzufahren, Sie sprechen von abenteuerlichen Feldwegen. Also die Straßen, die ich eben gerade hier zu Ihnen gefahren bin, waren auch nicht wirklich glatt asphaltiert. Die sind ein Opfer dessen, dass erst die Telekom kommt, dann die Wasserwerke, dann das Abwasser, dann Fernwärme gelegt wird und so weiter. Und dann ist die Straße fünfmal aufgerissen und beim nächsten Frost wird nur noch Kaltasphalt ausgelegt, was beim nächsten Frost gleich wieder kaputt geht. Genau. Also das erleben wir doch überall. Mhm. Wir kommen an die Grenzen sowohl der Menge als auch in der Grenzen der Finanzierbarkeit unserer Verkehrswege. Und wenn wir die Flüssigkeit des Verkehrs, aller Verkehrsmittel, damit sie in einer angemessenen Zeit ihre Wege zurücklegen können, aufrechterhalten wollen, zur Teilhabe an der Gesellschaft, Arbeit, Beruf, Freizeit, was auch immer, dann müssen wir einen Mix haben, je nachdem, wer wann Lust hat, was zu fahren. Und er muss sich auf eine sichere, intakte Verkehrsinfrastruktur verlassen können.
Also der Boden muss erstmal stimmen, damit da was wachsen kann.
Genau.
Also im Endeffekt erstmal das Bürokratische. Ich meine, das sind ja Hürden ohne Ende. Das Bürokratische, dann die Bahn muss funktionieren, sie muss pünktlich kommen, damit man auch den Pendlern klar macht, okay, ihr habt hier eine Chance.
Das 49-Euro-Ticket läuft ins Leere, wo ich nichts habe. Die Hälfte der Bevölkerung in der Republik sagt, ist ja ganz nett, dass ihr ein 49-Euro-Ticket macht. Bei mir fährt nichts.
Ja. Stichwort noch, als Ergänzung, weil wir vorhin gesagt haben, Parkplatz und Parkhäuser, das gilt natürlich jetzt allemal für die Zweiräder. Mit dem Zuwachs der E-Bikes ist ja nämlich so, dass man da so ein verrostetes Fahrrad irgendwo und eine normale Kette am Bahnhof abstellt, sondern die Ansprüche sind auch da mitgewachsen und ich finde es ja gut, das ist ein positives Zeichen, ob in Hanau jetzt neu aufgebockt, ob in Langselbold, in Rotbach, gerade Wächtersbach, ganz tolle neue Fahrradboxen, der Andrang ist fast schon wie bei der Vergabe von Kleingärten, jeder wartet drauf, bis einer in Rente geht und nicht mehr mit dem Fahrrad zum Bahnhof fährt und dass er garagefrei wird für ihn. Und das ist verständlich bei 3.000 Euro und mehr für ein E-Bike, dass das geschieht. Also auch da würde ich sagen, das gilt auch, um diesen Mix so weiterzumachen. Ne?
Und deswegen wollte ich eben den Blick weiten. Ja. Öffentlicher Verkehr ist das eine, das Auto ist das zweite und das dritte ist der Radverkehr und wir dürfen den Fußverkehr nicht vergessen. Und das Ganze bei einer alternden Bevölkerung, die wir in Deutschland haben, bitteschön barrierefrei.
Auch die alternde Bevölkerung muss ja irgendwie verpflegt werden. Die Verpflegung läuft in der Regel, die Zulieferung für die großen und kleinen Märkte läuft über die LKWs. Wie sieht es mit den LKWs aus? Wir hatten ja hier in Bad Orb auch mal das Gespräch, dass eventuell ein großer Parkplatz unten an die eiserne Hand kommen sollte. Der kommt jetzt wohl nicht, wie es aussieht. Aber Parkplätze, also A, sind sie Mangelware, teilweise zu klein. Die LKWs können ja nicht überall parken. Also jetzt hier zwischen, sag ich mal, Frankfurt und Fulda ist ja relativ dünn, was wir da haben an Parkplätzen. Hinten bei Steinau geht es ein bisschen los, aber ansonsten ist ja nicht viel. Was tut sich da denn?
Also die zwei, die in jüngster Zeit eingerichtet worden sind, beide top. Das muss man einfach mal sagen. Entschlüchtern haben gut in der Auswertung gut, sind auch ein bisschen zurückgebaut. Das heißt also auch, wenn da mal ein LKW-Fahrer wirklich mal übernachten will, dann kommt er auch zur Ruhe, was an vielen alten Plätzen nicht der Fall ist, außer es ist inzwischenzeitlich eine Schallschutzmauer gebaut worden. Über sanitäre Anlagen wollen wir uns jetzt gar nicht auslassen. Das ist eines der größten Katastrophen, die eine Ausfahrt in Hintergelnhausen. Das ist ja die einzige Möglichkeit, das dürfen wir nicht laut sagen, zwischen Frankfurt und Fulda überhaupt von der Autobahn auf der Autobahn zu bleiben und nochmal nebenhin zu fahren.
Ansonsten. Wie bitte? Die einzige Möglichkeit.
Außer Schlüchtern noch.
Außer jetzt haben Sie laut gesagt.
Ja. Ja. Okay. Ne? Ist nichts. Weiter.
Ja, ist nichts da. Alles klar.
Nein. Nein, ist so. Genau. Das heißt, eine Stunde.
Wir hatten jetzt vor 4 Wochen, 6 Wochen hatten wir hier eine Premiere, eine größere Firma hier direkt in der Nachbarschaft aus Wettheim, die auch in Bad Orb sehr aktiv ist, hat ihren ersten Prototyp auf die Straße geschickt mit einem riesigen Akku, LKW, zum Transportieren. Was passiert denn mit der, Sie sind ja auch mit dem E-Auto hier, Sie kommen jetzt aus Göttingen?
Nee, Stuttgart.
Ja, Stuttgart. Okay, von Stuttgart bis hier hoch. Ach, hatten wir jetzt den Fall gehabt? Wir haben Besuch bekommen von jemandem aus Stuttgart. Die haben es bis hier hoch gepackt, haben aber dann gemerkt, sie kriegen das nicht mehr geregelt, dass sie nach unten kommen. Jetzt haben wir hier überall in Orb, ich meine, ich fahre jetzt noch kein Elektroauto, haben wir geguckt, wo haben wir denn hier Ladesäulen? Wir haben keine Ladesäulen gefunden, also nur diese wohl älteren Modelle, wo man dann halt einen halben Tag dran steht, damit das Ding wieder dann auf Vordermann ist. Mhm. Und die haben dann also auf gut Glück dann den Rückweg angetreten, haben es aber nicht gepackt, sind dann irgendwo unterwegs liegen geblieben und die Polizei hat ihnen dann geholfen, damit die noch irgendwo zu einer Ladestation geschoben worden sind von der Autobahn, wirklich. Also es war Stuttgart hier hoch und sie haben es irgendwo auf halbe Strecke zwischen Frankfurt und Stuttgart gepackt. Was das für ein Auto war, oder ob der Akku vielleicht schon älter war oder das Modell älter, kann ich mir jetzt nicht sagen, aber das war so. Müssen da nicht auch die Städte und Gemeinden ein bisschen vorsorgen? Ich habe jetzt das Thema gerade gewechselt, sorry.
Ja,
müssen die Städte und Gemeinden auch dann ihren Teil irgendwo dazu beitragen, ob man das gut findet oder nicht, aber dass die Infrastruktur von diesen Ladestationen auch mal auf Vordermann gebracht wird oder modernisiert wird, dass das ein bisschen angepasst wird, dass nicht, dass man da so Flaschenhals-Ladestationen hat, wo dann ein Auto den ganzen Tag dann blockieren kann und eine größere Menge erst gar nicht richtig bedient werden kann.
Also wir brauchen mit Sicherheit von der öffentlichen Seite her ein Anreizsystem für öffentliche Ladeinfrastruktur. Mhm. Allerdings muss man schon sagen, 80%, 85%, so die Zahlen der Ladevorgänge finden zu Hause statt. Das, was Sie sagen, dass ich auf die Fernstrecke gehe, wie ich zum Beispiel heute von Stuttgart nach Rodenbach und eben jetzt Bad Orb, das ist ja eher nicht der tägliche Fall. Aber selbst wenn es heute der Fall ist, gibt es heute Automodelle auch bezahlbar. Gucken wir gerade vor 2 Tagen ist der Kleinwagen EC3 von Citroën vorgestellt worden oder ein Pendant-Modell von Hyundai, die haben auch schon über 300 Kilometer Reichweite. Mhm. Also von daher für, ich sag mal, 99% der Fälle in seiner täglichen Jahresmobilität ist das überhaupt kein Thema mit der Fernstrecke. Da lade ich eh zu Hause. Mhm. In 80-85% der Fälle. Ansonsten weiß ich meine Ladepunkte, wo ich so bin, weil das meine Standardstrecken sind. Meine Oma wohnt in Rheinland-Pfalz, in Brandenburg oder wo auch immer. Das sind Wege, okay, die mache ich schon seit Jahren, mhm, da weiß ich. Mhm. Und insofern kann ich Ihr Beispiel nicht ganz nachvollziehen, ob das wirklich realistisch und stimmt, was Sie mir erzählen. Da mache ich ein großes Fragezeichen dran. Mhm. Weil wenn Sie ein E-Auto fahren und der Hermann Stiegler, der hier hinter der Kamera ist und Bilder macht, fährt auch einen Kona, also ein elektrisches Auto. Mhm. Die haben alle Apps. Es gibt mittlerweile ein ganzes Dutzend voller Apps. Da steht genau drin, wo ist welche Ladesäule. Mhm. Wir als ACE bieten natürlich eine Ladekarte im Roaming-Verfahren an. Mhm. So wie Sie es vom Telefon auch können. Mit Verlaub, scheißegal, wer der Betreiber dieser Ladesäule, mhm, ist. Ich halte meine Karte vor und kann laden. Ich brauche nicht die von den örtlichen Stadtwerken oder von einem bestimmten Stromanbieter. Also von daher, das ist alles durchaus machbar und ich reise seit 9 Jahren, mhm, mit einem E-Auto. Also ich gehöre zu den sogenannten Early Adopters. Mit Elektromobilität setze ich mich seit 2009 im Bereich der Stadtbusse auseinander. Damit habe ich mal angefangen in meiner Berufsvita. Mhm. Also von daher, ich kenne mich da so ein bisschen aus. Das ist eine Verantwortung der öffentlichen Hand, für den Ordnungsrahmen zu sorgen. Aber ich will Ihnen
Ich darf kurz noch reden. Also mir geht es jetzt nur darum, wir haben hier zum Beispiel einen Tourismusort und dann kommt es immer mal vor, dass sich jemand bis zum Glied nicht mehr vorbereitet hat. Ja. Und wir hatten zwei, die Apps hatten die damals auch, dieses Ehepaar. Und die hat dann angezeigt, wir hatten hier unten eine bei der Therme, die haben wir gar nicht erst gefunden. Da sind wir rumgefahren, haben gesucht und haben die nicht gefunden. Dann gab es die zweite, weiß nicht, wo sie versteckt hatten, vielleicht war die abmontiert oder mobil. Und die zweite war unten dann am Untertor an der großen Kreuzung. Die haben wir dann gefunden, aber dann hieß es dann mit dem Durchfluss an Energie brauchen wir definitiv zu lang.
Ja, das so ist eine Wechselstromsäule
wahrscheinlich. Die braucht zu lang. Da müssen wir so und so viele Stunden warten.
Dann macht es keinen Sinn. Das ist das, was ich meinte mit Öffnen. Das ist die Sache. Das ist eine Stadt oder eine Kommune ist zuständig für die Raumplanung. Das kennen wir aus dem ganz normalen Baurecht. Wo wird ein Gewerbegebiet, ein Mischgebiet, ein Wohngebiet entwickelt? Das sind Raumplanungsfragen. Das hängt sich halt mit dem Thema zusammen, was sind kleinen, mittel- und Unterzentren. Das sind alles Raumfragen, die öffentliche Hand organisieren muss. Die muss dann sagen, hier die Stadt Bad Orb an ihrem Beispiel, muss dann sagen, hier brauche ich einen Schnellladepoint, einen Hub im Rahmen des Stadtgebietes Bad Orb, damit die Besucher, die zur Kur hierher kommen, die eben nicht zu Hause laden können, weil sie aus Timbuktu kommen, um nach Bad Orb eine wunderbare Kur zu erleben, die dann mal innerhalb von einer halben Stunde, 20 Minuten wieder ihr Auto laden können. Das sind realistische Zeiten, die heute State of the Art sind.
Mhm. Von den Autobahnen, da sieht man die Dinge.
Genau, auch, ne? Und aber das meine ich mit Raumfrage. Mhm. Was wir nicht brauchen, und das sind diese Altlasten, die wir haben, als die Bürgermeister angefangen haben und die Landräte vor das Landratsamt oder vor den Rathäusern die sogenannten Bürgermeistersäulen zu machen. Wechselstrom 11 kW, da brauchen sie einen halben Tag, so lang ist ihr Gang zum Amt nie und nimmer.
Ja gut, fürs Fahrrad langst du, oder?
Ja, also für ein E-Bike reicht es gerade noch so. Also das ist alles Quatsch. Mhm. Die Städte müssen endlich mal auf der Höhe der Zeit sein, sich angucken, was ist State of the Art. Und das sind heute 300 kW Schnellladesäulen. Okay. Das ist heute der Standard, der installiert wird. Entlang der großen Fernverkehrsachsen ist das auch alles schon da. Das ist überhaupt kein Thema, aber Sie haben völlig recht. In den kleinen und mittleren Zentren, die wir haben, dort entbinden sich die Kommunen noch zumeist aus ihrer Verantwortung, sagen, ich will das hin. Das bedeutet nicht, dass sie es selbst machen müssen. Aber sie müssen die Planung vorsehen. Sie müssen dann den Energiebetreiber auswählen und sagen, du legst eine entsprechende Leitung hin vom Mittelspannungsnetz, dass da entsprechende Ladeleistung hinterlegt wird. Und dann baue ich da mal 8 oder 10 oder 16 Plätze hin, je nach Größe. Vielleicht reicht für Bad Orb erstmal 10, weil je schneller sie laden können, desto mehr Autos pro Stunde können sie dort laden und durchschleusen.
Das war ja das gewesen. Da unten haben wir, glaube ich, nur 3 Plätze, glaube ich, zum Laden. Ja. 2 hingen dran und wäre sowieso.
Dann bleibt nichts übrig.
Ja gut, einer war in dem Fall jetzt noch offen, wo der hätte dran gehen können, aber der hätte halt einen halben Tag laden müssen.
Naja, dann wird es reingetröpfelt. Jede Ione wird dann mit einem Teelöffel extra in den Akku gebracht.
Da war absehbar, das packen die nicht.
Genau. Ja, genau.
So, und jetzt gehört eigentlich immer auch das normale Gewerbe oder die Einkaufszentren, die machen, ich will keinen Namen jetzt nennen, das wären auch prädestinierte Stellen, nämlich genau da die Schnelladesäulen hinzumachen. Jetzt sage ich trotzdem was. Wir haben jetzt in Rodenbach komplett umgebaut worden mit drei verschiedenen Unternehmen, die nenne ich jetzt mal namentlich nicht, aber die haben 10 Ladesäulen mittlerweile dorthin gestellt. Ach. Es gibt mittlerweile Bahnhöfe, die gut ausgerüstet sind. Dazu zählt Langenzellbold, dazu zählt auch Bad Rodensalmünster. Natürlich ist dort das Problem, der steigt dann hinzu und belagert den ganzen Tag die Stelle. Aber das andere müsste doch längst erkannt worden sein von den 5 Großunternehmen, die wir in Deutschland im Konsumbereich haben, Lebensmittelkonsum, dass man genau während dem Einkauf in Schnellladeaktion in einer Stunde, solange ich eingekauft habe, das Auto wieder vollladen kann. Das müsste vor der Tür stehen, so wie ein Einkaufswagen.
Habe ich hier noch nicht gesehen.
Gibt's. Kommst du mal noch, kommst du mal nach Rodenbach.
Daher, Rodenbach kann ich mir vorstellen, ich kenne ja auch das Industrie.
Alles neu gemacht worden, auch die neuen Parkplätze, entsprechend
die Breite 250. Ich fahre ja viel draußen
rum. Damit wir außen einsteigen können, das funktioniert wunderbar, das ist in der Tat, muss ich jetzt mal Eigenwerbung für Rodenbach machen, top gelöst. Und ich glaube, es gibt da mittlerweile Leute, die einfach deshalb einkaufen gehen. Die sind schon clever, dass sie das so gemacht haben,
und der Konzern. Ja, und das alles liegt natürlich so, dass wir so ein engagiertes Ehrenamt im ACE-Kreis dort in Rodenbach in der Wetterau haben und im Main-Kinzig-Kreis, die mit diesen Ideen schon lange den politisch Verantwortlichen ein Ohr abkauen und sagen, ihr müsst dahin. Weil es gibt 3 große Megatrends in der Mobilität. Und eine dieser 3 großen Megatrends ist die Elektrifizierung. Wasserstoff im Straßenverkehr ist mittlerweile raus. Da gibt es noch ein paar Rückzugsgefechte. Mhm. Das ist eine aussterbende Gattung aus Kostengründen. Nicht, weil die Technik nicht geht. Mhm. Technik ist gut, aber es rechnet sich betriebswirtschaftlich schlichtweg nicht. Und deswegen ist der Punkt, da muss endlich mal die öffentliche Hand ihre Verantwortung wahrnehmen. Und damit wir aus dem Henne-Ei-Problem rauskommen, was ist zuerst da, das Elektroauto oder die Ladeinfrastruktur? Und wir haben eben gelernt, ich habe es vorhin erzählt, in der Verkehrswissenschaft seit dem Zweiten Weltkrieg, weil die Amerikaner haben zuerst angefangen mit dem Thema Automobilität in Nordamerika, wissen wir, dass Infrastruktur generiert Verkehr. Und ich habe es vorhin aufgezählt. Das gilt fürs Auto, es gilt für die Fahrgäste, es gilt für den Fußgänger und für den Radverkehr. Das gilt auch für das Thema Elektrifizierung. Der Megatrend ist da. Ich komme gerade und bin gerade jetzt den 3. Tag aus meinem Urlaub in Marokko da. Dort werden in den großen Städten in Marokko gibt es schon von Tesla ohne öffentliche Gelder Ladestationen, sogenannte Supercharger. Und die deutsche Regierung unterstützt Marokko, weil das Land mitten in der Transformation ist, den Bau von 1500 Ladeplätzen in Marokko. Dieses alte Märchen. Ich kenne Marokko mittlerweile ziemlich gut, weil ich seit 2012 mehrfach dort gewesen bin, mit einem Auto und dort durchs Land gefahren bin. Und ich habe es auch jetzt wieder gesehen, die Chinesen bauen Photovoltaik, die haben Windparks. Dieses Thema nach dem Motto, die wollen nur die alten Daimler 123er Baureihe dort noch auffahren. Ja, alte Autos finden sie aber auch in Deutschland. Und dort haben sie mittlerweile eine genauso altersmäßig gemischte Fahrzeugstruktur, wie wir sie in Europa auch haben. Zwischen ganz alt und ganz modern. Allerdings muss ich sagen, die hochpreisigen deutschen Hersteller sind in der Minderzahl. Hauptsächlich Italiener und Franzosen sind dort so unterwegs auf den Straßen. Moderne Fahrzeuge.
Stichwort Zukunft, E-Ladestellen noch. Auch da haben wir mal als ACE einen Anschluss gegeben. Das fand ich eigentlich ganz gut, so als Nebenwirkung. Genau. Wir haben vor Jahren immer die Parkhäuser alle bewertet in Hanau, Gelnhausen etc., BBC. Mhm. Und dann gab es nach der Übergabe der Urkunden für eine tolle Ausstattung plötzlich ein souveränes, tolles Gespräch zwischen dem Oberbürgermeister Klaus Kaminski und den Fragestellern, die Betreiber der Parkhäuser. Es gibt ja außer der städtischen Parkhaus GmbH noch 2-3 andere private. Die haben gesagt, Herr Oberbürgermeister, können Sie uns mal sagen, ob unsere 10 Plätze die nächsten 10 Jahre reichen? überspitzt. Ja. Klaus natürlich hat, Kaminski hat clever geantwortet und hat drauf gesagt, nach dem Motto, der freie Markt regelt es in so, ihr werdet ja feststellen, ob die Plätze immer besetzt sind, dann müsst ihr merken, dann müsst ihr noch mehr Plätze bauen, damit mehr dann in eure Parkhäuser kommen und die Leute suchen dann danach auch das Parkhaus aus. Und der hat da die Abend, wenn die Kasse klingelt, wahrscheinlich die Mehreinnahmen, dass er A, die Parkplätze belegt hat und 2 noch einmal den E-Ladestationen Vorschub leistet.
Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, warum der ACE als Autoclub sich für Elektromobilität so stark macht und sich so engagiert bei der Thema Ladeinfrastruktur oder auch den Menschen empfiehlt, überlegt euch, kauft euch eventuell einen Stromer, wenn die Rahmenbedingungen zu euch passen. Ganz einfach. Klima ist das eine. Wir sind alle verpflichtet und wir haben diesen Sommer erlebt, auch diesen Herbst erlebt. Da kann man zwar titeln, oh, der Sommer ist verlängert, aber mit Verlaub. Der Rhein ist nicht weit weg von hier und der Main auch nicht. Dann gucken Sie mal auf die Binnenschifffahrt an. Und das ist eine der Wirtschaftsadern, die wir haben in Europa.
Ich muss bei mir in den Garten gehen. Ich hatte ursprünglich hier 7 Quellen. Das ist ein relativ großes Grundstück. 7 Quellen, die hier an der Grenze lang gingen. Und mein Teich war immer gefüllt.
Ja.
Ohne Plane, ohne irgendwas von unten gesichert, weil genug Wasser immer nachgeflossen ist.
Genau.
Der war dieses Jahr schon im April trocken.
Genau.
Und der also ist auch jetzt noch nicht
voll.
So viel.
Klar, das also das Thema Klima und saubere Luft, gerade in Ballungsräumen, ist das eine. Für uns aber als Autoclub, als Europas Mobilitätsbegleiter mit dem Kernthema Elektromobilität, warum setzen wir uns dafür ein, kommt ein weiteres Argument hinzu. Wenn wir nicht nur auf die Kaufpreise achten von diesen Autos, sondern das Gesamtpaket, Sie haben eine Haltezeit von vielleicht 5 Jahren, wo Sie dieses Auto nutzen werden, ist es billiger. Denken Sie doch mal dran, was Sie für Ihren letzten Ölwechsel gezahlt haben, was Sie für Ihre letzten Scheibenbremsen oder Bremszettel bezahlt haben, was Sie für Zündkerzen ausgegeben haben oder für den Auspuff. Alles Aggregate, die gibt es nicht mehr. Wenn Sie ein gebrauchtes Auto kaufen, ist ein gebrauchtes batterieelektrisches Auto schlichtweg technisch einwandfrei gegenüber einem gebrauchten Verbrennungsfahrzeug, weil Kupplung, Getriebe ist kein Thema mehr. Was alles so richtige Verschleißteile sind. Sie werden Probefahrten gemacht haben und sagen, oh, wie hat der Vorgänger, hatte der immer den Fuß auf der Kupplung, ist das verschlissen, hat das gerieben? Also, das Thema ist durch. Das heißt, es ist nachweislich, ist ein ID3 von Volkswagen im Verhältnis zu einem gleich ausgestatteten Golf 8 das billigere Fahrzeug und so kann man es durchdeklinieren. Und wenn wir jetzt sagen, die Kleinwagen sterben auch, ja, aber die neuen stehen in den Startlöchern, die sind diese Woche bzw. letzte Woche vorgestellt worden. Es ist eine krasse Fehlentscheidung von Volkswagen, den E-Up vom Markt zu nehmen. Das ist nämlich ein bezahlbares kleines Auto gewesen, allerdings vor der Preiserhöhung der letzten 2 Jahre, das muss ich dazu sagen. Volkswagen hat den Schuss nicht gehört und hat in den letzten 2 Jahren die Preise enorm angezogen. Davor war der noch wettbewerbsfähig. Mittlerweile gibt es andere Fahrzeuge, allerdings nicht aus deutscher Herstellung. Muss man sagen.
Ich habe das mitbekommen, wie der Markt sich momentan entwickelt. Ich bin ein bisschen jetzt hier abgekommen. Wir waren bei den LKWs und meine Frage war eigentlich, was ist eigentlich mit den LKWs, wenn die jetzt auch auf Richtung Elektro gehen? Ist das nur erstmal Versuchsgeschichte?
Nein.
Oder das wird ja kommen. Aber das heißt trotzdem, dass diese jetzt so von keine Ahnung, von Berlin nach München durchknattern in einem Stück oder mit einer Pause, das wird ja da nicht mehr so funktionieren. Die brauchen dann ja auch... Also ich gehe jetzt mal von meiner schwachen Denke, die brauchen noch mehr Parkplätze oder auch dann ihre nicht eine Nein, Verbindung von Ruhepausen und dann die Ladeinfrastruktur. Die muss ja auch für die LKWs da sein. Wahrscheinlich wird der kleine Volkswagen schneller geladen sein und eine andere Ladestruktur brauchen als ein LKW, dann keine Ahnung, was alles hinter sich herzieht.
Das sind sogenannte Megacharger, MCS.
Genau.
Die brauchen wir. Die laden dann zwischen 800 und 1 Megawatt. Statt 200, 300 kW. Weil halt, die schleppen halt dann aber auch 600 kW Akkupacks mit sich rum. Der Punkt ist, ich habe vorhin von 3 Megatrends in der Mobilität gesprochen. Eins ist das Thema Elektrifizierung. Das zweite ist das Thema Konnektivität. Also Verbindung, dass das Auto, das Fahrzeug mit seiner Umwelt redet. Auto zu Auto, Auto zu Infrastruktur, Auto zu Ihnen. Sie steuern es über die App. Übrigens auch ein Komfortmerkmal. Jedes elektrische Auto hat eine Standheizung und eine Standklimatisierung eingebaut. Kein überhitztes Fahrzeug im Sommer, kein kaltes Auto im Winter, sondern ein temperiertes Innenraum. Nur mal so am Rande.
Jetzt müssen Sie mich jetzt nicht überzeugen.
Das ist das Thema Konnektivität. Das ist das zweite große Megathema. Und das dritte Thema ist das Thema autonomes Fahren. Warum spreche ich das an? Das ist nicht ein Thema für uns Privatleute. Toni Hofmann oder Sie oder ich, wir werden eher noch Spaß haben am selber Fahren. Denken Sie an Flottenbetreiber. Wir waren vorhin beim ÖPNV. Wenn die VGF sagen kann, ich brauche kein Fahrpersonal mehr, sondern die Busse fahren von alleine. Wenn die Spediteure sagen können, die LKWs fahren von alleine. Erstens kommen wir aus dem Thema Fachkräftemangel raus, das wir haben in Deutschland. Und nicht nur in Deutschland, das ist ein europäisches und internationales Thema. Und die kommen nicht zu uns aus vielerlei Gründen, aber das wäre ein eigener Podcast wert, was das Thema wirtschaftliche Zuwanderung angeht. Das Punkt ist schlicht und ergreifend, die Preise werden billiger. Es gibt Untersuchungen. Wenn eine VGF mit autonomen Bussen fahren würde, auch autonomen U-Bahnen, die man zum Beispiel in Nürnberg schon seit Jahrzehnten hat, nur mal so am Rande, eine Linie. Andere Länder haben das schon weitaus mehr ausgebaut. Da gucke ich auch mal nach Asien, in Südkorea, in Japan. Aber Paris. Auch das Paris, das ist nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls autonomes Fahren heißt, dann komme ich in das Thema Reichweite rein. Solange, das wird sich aber noch verzögern. Die Annahmen, dass autonomes Fahren bis Ende des Jahrzehnts kommt, wird sich etwas nach hinten verschieben. Weil verschiedene technische Probleme hin sind. Mobileye aus Israel hat momentan andere Sorgen, als da ihre Entwicklungen zu weiter zu machen. Nur mal am Rande. Bedeutet aber, ich habe Fahrpersonal. Fahrpersonal muss alle 4,5 Stunden nach Lenkzeit eine Pause von 45 Minuten machen. Das heißt, ich muss die Reichweite im Güterverkehr und im Busverkehr danach ausrichten, welche Fahrstrecke kann ich in 4,5 Stunden zurücklegen. 80 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit. Wir waren beim LKW. Das heißt, ich habe irgendwo eine Größenordnung von 320, 350 Kilometer. Denn am Anfang, im Zulauf auf die Autobahn, haben Sie keinen 80er Schnitt und im Abgang von der Autobahn haben Sie auch keinen 80er Schnitt. Und der neue MAN, die neuen Volvos, die neuen Daimler, gerade auch letzte Woche der e-Actros Sekt 100 vorgestellt worden, über den Brenner gefahren, von Stuttgart bis nach Bozen, nonstop 40 Tonnen Zug, ohne Pause. Er hat erst in Bozen wieder am Megacharger gesessen und ist dann nonstop bis Stuttgart über den Brenner wieder zurückgefahren, voll beladen mit Kies, 40 Tonnen Zug. Also von daher, das ist machbar. Und da ist der Tipping Point auch schon vorbei, weil die großen Spediteure schon Bestellungen aufgegeben haben. Und durch die LKW-Maut, die jetzt an den CO2-Ausstoß gekoppelt wird, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, rechnet sich das für die Spediteure, dass der Strom günstiger ist als der Diesel. Kommt hinzu, dass der Diesel, also fossile Kraftstoffe, das gilt für die Ölheizung und die Gasheizung zu Hause ganz genauso, ab 2027 dem ETS2 unterliegt. Das heißt dem europäischen Emissionshandel. Und dann werden die Tonnenpreise jährlich, weil die Zertifikate jährlich abnehmen, stark steigen. Das heißt, wenn ich noch eine bezahlbare Mobilität haben möchte, deswegen unsere Position als AC, kann ich den Menschen nur noch sehenden Auges empfehlen, 27 ist nicht mehr weit weg. Und wir haben heute schon aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzung einen Anstieg der Mineralölpreise, genauso wie wir es zu Corona-Zeiten hatten. Von daher kann ich nur sagen, das wird nicht weiter runtergehen, sondern die wollen ihre Euros verdienen. Geht auf elektrische Fahrzeuge, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Sie stimmen nicht in jedem Fall. Es gibt Situationen von Menschen, wo es derzeit nicht passt. Okay, dann fahr halt ein anderes Auto. Kein Thema. Da bin ich kein Apologet und kein Fetischist, der sagt, das muss nur so sein.
Sie haben auch gerade was Schönes gesagt, und zwar mit diesem selbstständigen Fahren. Das wäre ja auch eine Lösung, wenn es denn angenommen, dieser wirklich positive Fall würde eintreten. Wir bekämen in Orb diese Verbindung hin, dass im Abstand von 30 bis 60 Minuten diese Bahnen fahren würden von Bad Orb direkt rüber Richtung Gelnhausen und dann weiter Richtung Frankfurt. Das kann ja alles, da braucht man ja theoretisch auch kein Personal mehr.
Wenig.
Oder ganz wenig.
Ja, aber ein bisschen Service möchten Sie schon an Bord haben.
Ja, schon. Aber ich meine,
und Sicherheit
auch. Aber so das, was man jetzt klassisch für sowas bräuchte, das doch dann mit Sicherheit nicht mehr.
Ja, oder? Und wenn jetzt jemand argumentieren würde und gegen halt, Mensch, der redet von Massenentlassungen. Erstens stimmt das, dann muss ich sagen, diese Massenentlassung und das Thema Massenarbeitslosigkeit ist vorbei. Ich bin groß geworden, wir hatten es vorhin 1984, Beginn des Studiums. Was habe ich da als Sozialwissenschaftler gelernt? Oh, Umgang mit Massenarbeitslosigkeit 1,2 Westdeutschland. 1,2, 1,4, 1,6 Millionen Menschen. Das war ja der Untergang der Regierung Helmut Schmidt, der sozialliberalen Koalition, ein paar Jahre vorher, 82. So, diese Zeiten sind vorbei. Wir haben den demografischen Wandel. Die Babyboomer, wo ich der letzte Jahrgang bin, und Sie auch, weil sonst hätten Sie nicht 84 angefangen zu studieren, die gehen in Rente. Die wachsen, da wächst nichts mehr nach. Erster Punkt. Das heißt, ausscheiden aus dem Erwerbsleben aufgrund von Verrentung alternder Bevölkerung. Auf der anderen Seite haben wir die Zuwanderung gar nicht, um das wiederum auszugleichen. Die deutsche Wirtschaft sagt, wir brauchen 300.000 bis 400.000 Nettozuwanderung an Arbeitskräften, an qualifizierten Arbeitskräften in Deutschland, um unser BIP, also unser Bruttoinlandsprodukt, aufrechtzuerhalten. Haben wir nicht. Jeder von uns sucht händeringend nach Arbeitskräften und nach qualifizierten Arbeitskräften. Helfertätigkeit kriege ich hin, aber Helfertätigkeit ist ein ganz kleines Arbeitsmarktsegment. So, das heißt, Das Gegenargument, was man sagen könnte, der heimlich vom Arzt hier erzählt, autonomes Fahren, und das müssen wir unbedingt brauchen, hat was mit Arbeitslosigkeit zu tun. Nein, das muss man entkoppeln. Das bedingt sich nicht gegenseitig. Die Leute, die heute im erwerbsfähigen Alter sind, brauchen wir in anderen Segmenten der Volkswirtschaft, um dort händeringend die Leute, die wir brauchen und die wir suchen, zu stopfen. Wir müssen qualifizieren, aber auch das wäre nochmal ein anderes Thema für einen Podcast über die Frage, dann wirklich Arbeitsmarkt Entwicklung und die Frage, wie muss ich Arbeitskräfte entwickeln? Ich will nur darauf aufmerksam machen, autonomes Fahren ist keine Gefahr für den Verlust des Arbeitsplatzes. Das geht über die natürliche Fluktuation, weil es wird nicht im gleichen Moment sein, dass 500 automatisierte Busse kommen und 500 handmanuell gefahrene Busse gehen raus und in einer juristischen Sekunde fallen 500. Das wird doch nicht passieren. Es werden in Tranchen angeschafft werden und momentan sind wir auch noch nicht so weit. Das ist eine Entwicklung Mitte der 30er Jahre.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass auch jetzt ein Transportfahrzeug, ja, das ordentlich Gewichte schleppt, die brauchen ja einen Akku, da brauchst du wahrscheinlich auch andere Technologien.
Nicht nur, es braucht andere Technologien, es braucht auch Servicepersonal. Es entstehen auch eine ganze Reihe von neuen Jobs.
Okay. Mhm. Ja.
Weil mit so einem Megacharger, also ja, da kann ich auch als Laie mit umgehen, aber da kommt das ganz alte Thema Tankwart, könnte aus meiner Sicht dort wieder eine Renaissance erleben, weil das einfach auch was mit Geschwindigkeit an Service, an Entlastung des Fahrpersonals. Sie hatten vorhin das schöne Gespräch und mal in den Munde geführt, ja, der LKW-Fahrer hat eigentlich noch nebenbei ein Büro zu führen. Das sieht man dann auch immer, warum passieren Auffahrunfälle? Ja, weil der hat parallel noch seinen Dienstcomputer da oder neben anderen privaten Geschichten vielleicht auch da noch dran gearbeitet oder hat den Dispatcher noch dann in der Leitung.
Ich gucke mal ganz grob auf die Uhr. Kommen Sie langsam in Zugzwang? Was die Uhr angeht.
Also im Zugzwang nicht, wir sind mit dem Auto noch, da.
Wir fahren ja entgegen jetzt den Vorteil, den Verkehrsströmen Richtung Hanau und die, wir können allen Feierabend machen, zuwinken und wir kommen, denke ich, flott voran.
Wir haben ja noch ein paar Punkte uns notiert. Ortsumgehung, da wollten Sie, glaube ich, noch ein bisschen was zum Thema sagen.
Die Projekte, die großteils ja auch schon beschlossen sind, sollten meiner Meinung nach fortgeführt werden, denn die Belastungen für den innenstädtischen Verkehr sind ja aus vielerlei Gesichtspunkten eigentlich nicht sinnvoll. Von der Umwelt her angefangen, vom Verkehrsfluss her angefangen. Und wir haben vor Jahren schon mal eine tolle Veranstaltung gehabt in Niedersachsen, wo man eigentlich alle Verkehrsteilnehmer nämlich mit einem Projekt gleichberechtigt gemacht hat. Es gibt kein Gehsteig mehr, es gibt keine Abbiegung mehr, es ist alles eine Ebene und jeder hat auf den anderen so viel Rücksicht zu nehmen und dann gemütlich zu fahren. Und das hat bedeutet, dass die LKW-Fahrer plötzlich, nur weil sie auch Maut sparen wollen und so, schön die Umgehungsstraßen genommen haben. Und früher sind sie mit den Abkürzungen durch die Ortschaften gefahren und die Leute sind ohne Zebrastreifen schon gar nicht mehr über die Straße gekommen. Mhm. Natürlich ist das eine riesen Investition, wenn man das in der gesamten Bevölkerung machen will, überall machen wollte.
Das war das Pilotprojekt? Wo war
das? Ich kenne den Ort nicht mehr, in Niedersachsen. Wir hatten da einen Polizeioberkommissar da, der uns das top geschildert hat. Gibt es ja nachweislich. Wir haben sogar mal Veranstaltungen,
Stefan, gemacht in Wiesbaden. Also ich komme auf den Ort Niedersachsen nicht. Das nennt sich Shared Space. Ja. Also man teilt sich den gemeinsamen Verkehrsraum für alle Verkehrsmittel, für alle Fortbewegungsarten. Und dann stellt man auf einmal fest, die nehmen Rücksicht aufeinander, weil es gibt keine Beschilderung, sagt, ich habe Vorfahrt.
Noch besser, es gibt...
Sondern ich muss irgendwie...
Dem Thema Todesfälle Zero entgegen. Also dort gab es jedes Jahr 5, 6, 7 Todesfälle. Seit der Zeit in der Gemeinde kein einziger Todesfall mehr. Und jeder Todesfall, gerade Kinder, ist einer zu viel. Also es hat so viele Vorteile in sich gehabt, aber das kann man eigentlich jetzt nur anwenden, denke ich mal, bewusst in Neubaugebieten, wo man also das auf jeden Fall mit den Ortsumgehungen macht. Und ich würde sogar das auch in dem Zusammenhang sehen mit den Kreiseln. Die Zeiten sind auch vorbei mit riesen Ampelschaltungen. Die Top-Lösung ist der Kreisel. Das haben uns die ausländischen europäischen Länder schon lange gezeigt und es ist wesentlich flüssiger geworden.
In Baden-Württemberg habe ich das, also gerade im Schwarzwald, da hatte ich früher auch relativ viel zu tun privat.
Ja.
Da war das viel weiter verbreitet als hier bei uns.
Wenn Sie nach Rheinland-Pfalz gehen, das ist in den letzten Jahren übrigens auch unter einem Landesverkehrsminister Volker Wissing, nur mal am Rande, da sind Kreisverkehre in den letzten Jahren entstanden.
Ja. Das ist so schön, wenn eine schöne Mittelfigur drauf ist. Die haben Zeit, wenn eine schöne Mittelfigur und ein schöner Boxbeutel abgebildet ist, von die dreimal um den Kreisel, so wie in der Fernsehsendung da in Bayern.
Wir haben jetzt hier.
Also auf jeden Verkehrsfluss optimal.
Ja, wir haben jetzt hier einen in Wettheim hier vorne und muss ich auch sagen, ich kenne Wettheim auch kurz, weil ich da auch mal gewohnt habe. Das haut hin.
Ja,
das
klappt.
Ja, ja, na klar. Na klar.
Und die Rücksichtnahme kommt dazu. Da rennt keiner mit Hurrei, wie er vorhin auch schon mal gesagt hat, mit dem berühmten Starten an der Ampel und da
geht nicht.
Wettrennen und so veranstaltet. Das geht nicht, sondern es nimmt jeder Rücksicht und lässt jeder rein und raus. Na, also das ist auf jeden Fall eine gute Lösung. Wir sehen es jetzt auch bei uns, Neubaugebiete. Wir haben jetzt in der Unbach A2 neue Kreisel. Wir haben da ja einen Anschluss von demnächst so ungefähr an die 500 neue Eigentumsverhältnisse, also Häuser und Riesenausbaugebiete. Und zwischenzeitlich natürlich zum Ärger im Moment der Bevölkerung, weil jetzt ist die Straße wieder gesperrt mit den Kreiseln.
Das ist ja keine Werbesendung für Rodenbach.
Ja, ich weiß. Aber ich will es trotzdem mal sagen. Es sind auch, die Bauplätze sind so gut wie alle verkauft, aber ein paar sind abgesprungen, die kriegen wir wieder voll. Auf jeden Fall sind da jetzt die zwei Kreisel. Und ich erlebe selber auch, es ist auf jeden Fall eine gute Lösung, wesentlich besser wie eine Ampel.
Also ist, der Punkt ist, wir haben kein Erkenntnisproblem in der Verkehrspolitik, wir haben ein Umsetzungsproblem.
Ja.
Wir wissen, was zu tun ist. Das ist alles erforscht.
Ja, wobei jetzt bei mir so eins hängen bleibt, so im, im Fazit, dass bei den vielen Punkten, die wir jetzt erwähnt hatten, angefangen von der Bürokratie über die Technik und Politik, dass im Endeffekt ja das Schrauben schon an wenigen
Hebeln,
das könnte ja schon den, den Anfang bringen. Allein schon mal das mit der Bürokratie würde ja schon so viel bewirken.
Ja. Mehr Mut zur Entscheidung.
Mehr Mut zur Entscheidung, ja.
Oder den Koalitionsvertrag
fortsetzen. Nicht ganz
Fortschritt.
Nicht ganz so egoistisch denken, wie es momentan läuft. Und statt mehr Bürokratie weniger.
Ja.
Ja, klar. Wieso sind sich eigentlich alle einige, dass wir weniger Bürokratie brauchen?
Weil es um Einfluss und Macht geht. Jeder Landrat will sagen, ich bin hier der Chef in diesem Landkreis und ohne mich geht's nicht. Und das gilt für die Oberbürgermeister genauso wie über die Ministerpräsidenten. Und deswegen funktioniert das System nicht. Also ich bin ein großer Anhänger, weil ein Grundpfeiler der europäischen Friedensordnung, verzeihen Sie, wenn ich jetzt etwas aushole, und des Helsinki-Prozesses von 72 mit der Unverletzlichkeit der europäischen Grenzen nach 45, war, dass man diese zentrale Macht Deutschland in den Grenzen von 1870, die dann im Dritten Reich endete, dann zerbrochen hat durch einen starken Föderalismus mit einem Zweikammersystem von zustimmungspflichtigen Gesetzen der Länder gegenüber dem Bund. Diese Friedensordnung, so segensreich sie ist in der europäischen Wirkung, ist im Verkehr, im Binnenland, in dieser zentralen Staat Deutschland, wo aller Verkehr in Europa durch muss, Nordwest, Südost, hinderlich.
Ja, gerade hier Kinzigtal, wir haben ja die Achse schlechthin.
Und natürlich durch die Wiedervereinigung.
Die große Blockade.
Ist es enorm an einem Zuwachs. Ich glaube, wir haben uns auch bei der vorhergehenden Podcast nochmal drüber unterhalten. Ich bin ja noch als Jugendlicher da mit dem Moped nach Frankfurt auf der Automobilausstellung gefahren, auf der B40. Ne? Wir hatten da gute 2 Stunden bis nach Frankfurt in die Innenstadt. Natürlich hat man die Höchstgeschwindigkeit mit dem Moped nicht gehabt.
Natürlich.
Aber die Autobahn, die ist ein Stückwerk gewesen durch Gelnhausen rein, raus, hin und her. Und eigentlich durch den Vorteil, dass der Druck der Wiedervereinigung gab, dann geht's nach Fulda. Und heute fährst du die halbe Zeit nach Fulda, wenn du von Hanau aus loslegst, bist du in 40 Minuten, 45 Minuten oben, da warst du locker 1,5-2 Stunden. Und wenn ich den ganzen LKW-Verkehr, der jetzt noch dazu kam, in den 30 Jahren, wenn man die wieder zurücklegen wollte auf die B40,
auf die Schiene,
dann
auf die
gute Nacht, Kinzigtal.
Ja. Schiene und Binnenschiff ist das Mittel der Wahl. Also im Verteilerverkehr bis zu 150, 200 Kilometer tägliche Entfernung, wenn Sie einen Zirkel machen. Mhm. Das, was wir beide früher noch kennen aus dem Güterkraftverkehrsgesetz, der klassische Güternahverkehr war. Das ist Verteilerverkehr, da spielt die Schiene keine Rolle, kann sie auch nicht. Das ist Stückgut Einzelladungsverkehr, das funktioniert nicht. Aber warum muss Opel Rüsselsheim seine Teile per LKW aus Saragossa bekommen? Ist Quatsch, quer durch Europa. Das ist eine klassische Entfernung, da ist die Schiene prädestiniert. Warum muss Ware aus Italien hoch nach Hamburg auf dem LKW über den Brenner und durch die Schweiz gefahren werden? Ist Quatsch. Das sind alles Entfernungen ab 400 Kilometer. Auch das ist wissenschaftlich seit Jahrzehnten erkannt und erforscht. Entfernungen ab 400 Kilometer sind einen funktionierenden Schienengüterverkehr vorausgesetzt. Und die Österreicher und die Schweizer machen es vor. Ist sinnvoll. Es entlastet die Straßen, mehr Platz für den Individualverkehr und das brauchen wir, damit wir insgesamt mit 48 Millionen Pkw zurande kommen.
Also von uns fordert keiner das alte DDR-System. Ab 80 Kilometer muss alles auf die Schiene.
Nein, das ist nicht der Punkt.
Das gab's auch, ne? Bei denen war das früher so. Die Zementsäcke, wenn mehr wie 80 Kilometer sind die mit der Eisenbahn gefahren worden. Auf die Baustelle sind sie gar nicht gekommen.
Was hatten die auch für eine Wahlbahn-Trabi?
Ja. Ja, gut, es gab noch einen W50.
Dann gab's die VW-Motoren da drin. Ja, ich hab's noch alle da. Genau. Ich war nach der Wende, war ich zeitlang drüben Redaktionsleiter gewesen. gut, haben wir was vergessen? Sollten wir noch auf irgendeinen Punkt hinweisen, den wir jetzt
vielleicht
noch
ganz kurz betonen sollten? Mix. Ganz gut, denke ich, doch durchgemacht, oder? Mir fällt jetzt da, wenn ich nochmal drüber blätter.
Wir haben die Reihenfolge ein bisschen geändert, aber im Großen und Ganzen
alle Themen abgearbeitet. Wir haben die Megatrends angesprochen, wir haben Güter- wie Personenverkehr angesprochen, wir haben den Nahverkehr, die Pendlerströme angesprochen, wir sind aber auch auf die Fernstrecke gegangen, wir haben die Megatrends mit autonomem Fahren, Elektrifizierung und Konnektivität, also Verbindung des Fahrzeuges zur Umwelt angesprochen. Ich denke, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Zusehenden, haben jetzt ein umfassendes Bild bekommen und müssen das erstmal verdauen. Ich denke, wir haben das.
Es war viel, viel Stoff, ja. Wenn wir uns in 5 Jahren oder 10 Jahren wiedersehen, wie sieht's dann aus? Gibt's dann Fortschritte? Oder sind wir dann verzweifelt?
Ich bin zuversichtlich, ja, in der Tat, weil ansonsten ist für jeden im Prinzip keine freie Mobilität mehr möglich. Dann sind wir gefangen im eigenen Land.
Wenn alle im Auto fahren, stehen alle im Stau.
Ja. Wir fangen im eigenen Land.
Okay. Ja. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie den Umweg gemacht haben. Und jetzt haben Sie gleich Hektik.
Eine halbe Stunde sind wir nicht runter.
Gut, danke. Ich bedanke mich.
Jo. Danke. Tschüss.
Ciao, ciao.
Und stopp.
Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.